Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik. Ja, und heute wurde die Liste der Plätze 1 bis 10 beim Deutschen Spielepreis bekannt gegeben und auch die ersten drei Plätze beim Deutschen Spielepreis in der Kategorie Kinderspiel. Und das ist es doch wert, dass wir zumindest mal ganz kurz diese Liste kommentieren und beurteilen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe einen Gast dabei. Und wer dieser Gast ist und was wir zum Deutschen Spielepreis sagen, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, und unsere Urlaube haben sich so ungünstig überschnitten, dass wir fast gar nicht miteinander gesprochen, also gesprochen schon, aber gar nicht miteinander gepodcastet haben in den letzten Wochen. Ich zumindest habe schon große Sehnsucht und Entzugserscheinungen. Ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Lieber Stefan Hanf, schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, hallo. Vielen, vielen Dank mal wieder, dass ich da sein kann und dass es mal wieder geklappt hat. Ja, wir haben das nicht gut geplant dieses Jahr. Das müssen wir irgendwie besser absprechen, glaube ich, nächstes Mal. Und wir haben kommuniziert, so würde ich es mal ausdrücken.
Ja, und jetzt gestern auch mal wieder gespielt nach ganz, ganz langer Zeit. Aber ja, gut, was, ne, du bist ja jetzt mittlerweile mit den anonymen Ludoholikern im Dauereinsatz, bei den Brettagogen im Quiz zu Gast. Also es ist natürlich ganz schwer, jetzt Termine zu bekommen, die nicht vorher mit deinem Management abgestimmt sind, ha?
Das Management, ja, das, von welchem Manager sprichst du jetzt? Also über einer reicht ja nicht mehr bei den ganzen Terminen, die ich habe.
Ja, es sind viele, also,
Ja.
Aber wer dich noch nicht gehört hat, also deine Leistung im Brettagoge-Quiz beim 20 Questions, die war schon sehr beachtlich, an der einen oder anderen Stelle zugegebenermaßen. Ja, mit etwas Glück, aber über weite Strecken hast du da schon eine sehr gute Figur abgegeben, ohne dass wir da jetzt ein Ergebnis vorwegnehmen. Also wer da mal reinhören will, im Brettagoge-Podcast eine wunderbare Quiz-Folge. Ja, und ein Quiz war ja die letzten Wochen auch, schwebte im Raum, nämlich welche Spiele werden denn nominiert für den Deutschen Spielepreis? Da wurde viel spekuliert und orakelt und wir haben natürlich uns auch Gedanken gemacht. Und ja, jetzt ist es heute raus und mein Vorschlag ist, wir gehen einfach mal ganz kurz die Liste durch der Reihe nach. Wir können dir mal so abwechselnd die Titel vorlesen.
Ja, sollen wir mit den Kinderspielen vielleicht anfangen?
Genau, erstmal, und dann können wir uns ja mal ein bisschen durch die Liste durchkommentieren. Ja, was haben wir denn im Kinderspielbereich?
Erstmal, also bevor jetzt die Titel sagen, es sind ja alles drei Adaptionen von Erwachsenenspielen, nenne ich es mal, ja, oder Familien bis Expertenspielen, würde ich sogar sagen.
Das ist schon da. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die da draufstehen, ehrlich gesagt. Das ist meine Vermutung. Aber nennen wir sie erstmal, dann können wir ja uns da nach Herzenslust ein bisschen auslassen.
Genau, da fangen wir mal an mit Cascadia Junior. Erschienen bei AEG bzw. bei Cosmos, so wie auch das Original.
Genau, von Fertessa Alice und Randy Flynn. Dann haben wir bei Check Games Edition bzw. bei Heidelberg Games von Matusch Kotri die Kinderspieladaption von den Alchemisten, also die kleinen Alchemisten.
Ja, und die Kinderspieladaption von den Burgen von Burgund, nämlich die Sandburgen von Burgund, erschienen bei Ravensburger und eine Koproduktion von Susanne und Stefan Feld.
Ja, und also mindestens bei den Sandburgen von Burgund war ich doch sehr überrascht, dass die da draufstehen. Es ist ja oft so im Kinderspielbereich, da habe ich den Eindruck, dass viele, die den mitwählen, jeder, der den Deutschen Spielepreis wählt und jede ist ja eingeladen, auch ein Kinderspiel zu nennen. Und mein Eindruck ist, dass oftmals diese Zielgruppe gar nicht so deckungsgleich ist, weil ganz oft in den letzten Jahren waren die Kinderspiele beim Deutschen Spielepreis auch zumindest überwiegend entnommen aus der Liste beim Kinderspiel des Jahres Award. Das ist dieses Jahr überraschenderweise nicht so, aber jetzt haben wir eben als Analogie oder als Gemeinsamkeit, dass sie alle Adaptionen von großen und zum Teil komplexeren Eurogames sind, also Alchemisten mal mit sicher. Auch die Burgen von Burgund sind ein Eurogame. Cascadia war immerhin im Familienbereich oder im Spiele für alle Bereich Spiel des Jahres. Aber glaubst du, dass das wirklich alle gespielt haben oder meinst du, die haben da was reingeschrieben, weil sie es irgendwie gehört haben oder weil sie die Adaption?
Ja, und weil es vielleicht ein Pflichtfeld war in dem Online-Bogen oder es einem zumindest so vorkam, dass man auch irgendwas reinschreibt. Du, ich kann es dir nicht wirklich sagen. Ich vermute stark, also diejenigen, die dort abstimmen, sind ja nun mal die hauptsächlich zumindest die Vielspielenden und die halten sich natürlich gerne an Spiele, die sie selber aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz kennen, eben Cascadia im Familienspielbereich, Burgen von Burgund im Kennerspielbereich, Alchemisten im Expertenspielbereich, also da ist für jeden irgendwie was dabei und natürlich denke ich mal, fällt die Wahl dann auch sehr schnell auf so einen irgendwie bekannten Titel und ein bekanntes Konzept. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das auch wirklich außerordentlich viele Leute dann auch gespielt haben, die da abgestimmt haben, weil es eben genau diese etwas, ja, ich nenne es jetzt mal nerdigere Gruppe an Leuten ist, die dort überhaupt abstimmen.
Ja, und die vielleicht sagen, ach Mensch, Burgen von Burgund kenne ich, dann nehmen wir mal das als Kinderspiel, da bin ich doch interessiert, wie das funktioniert. Aber es fällt eben auf, ne? Das Kinderspiel des Jahres ist nicht vertreten, Topp die Torte. Nicht vertreten, auch die Mäusebande war ja auch nominiert zum Kinderspiel des Jahres. Auch die drei von der Empfehlungsliste vom Kinderspiel des Jahres, Hi-Lo, Dein Königreich, Captain Cook und Cyllabar, alle nicht vertreten. Also ja gut, möglicherweise hat hier die Spielegemeinde auch einen ganz anderen Blickwinkel oder eine ganz andere Meinung als die Spiel des Jahres Jury. Aber ich fand es auffallend, dass es drei Adaptionen von komplexeren Erwachsenenspielen war. Ja, und auch im Spiel des Jahres, beziehungsweise, Entschuldigung, beim Deutschen Spielepreis in der Liste der 10 Titel, sind ja durchaus auch ein paar vertreten, die man aus den Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres Listen kennt. Und auch Spiele, die entweder einen Vorgänger hatten oder die natürlich auch hier im letzten Jahr wirklich die Massen begeistert haben. Und ich schlage vor, wir gehen sie einfach mal der Reihe nach so ein bisschen durch und dann
gucken wir gerne
mal. Ja, also auf Platz 10 haben wir Dune Imperium Uprising bei Direwolf erschienen, im Vertrieb natürlich von Asmodee und von Paul Dennen. Ja, da kennen wir alle Dune mit, also Dune Imperium mit den entsprechenden Erweiterungen. Und jetzt die Uprising-Erweiterung, die Team-Variante noch mit reinbringt. Die Sandwürmer nochmal als eigene Armee, die es dann auch zu bekämpfen gilt. Insgesamt finde ich ein prima Titel, der mir richtig, richtig gut gefällt. Und der jetzt offensichtlich auch hier auf dem 10. Platz nochmal die Massen begeistert hat. Wie ist denn deine Position zu Dune Imperium Uprising? Wir haben nie im Podcast drüber gesprochen, so richtig.
Stimmt, ja, also Dune Imperium ist ja auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele. So jetzt, ich sag mal, in so einem Top-20-Bereich ist es auf jeden Fall. Wir hatten ja erst letztens eine Liste mit den Ludoholikern, aber ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Aber es war definitiv in der Top 20. Und dementsprechend liebe ich auch Dune Imperium Uprising. Ich muss ehrlich zugeben, ich kann mich nicht genau entscheiden, ob ich jetzt das bevorzugen würde oder eben das Original mit den Erweiterungen, weil die finde ich auch ganz, ganz toll, wie die sich einfügen. Ansonsten altbekanntes Spielprinzip, überrascht mich nicht, dass das jetzt hier aufgetaucht ist, ehrlich gesagt. Ich war nur so ein bisschen irritiert heute am Anfang, weil die erste Pressemeldung, da stand Top 10 des Deutschen Spielepreises 2024, Platz 10 Dune Imperium. Und ich dachte, ich wäre irgendwo in der Zeitschleife gefangen erstmal.
Ja, das Uprising haben sie dann noch ergänzt, ne? Aber
und das falsche Jahr halt, ne?
Und das falsche Jahr, genau. Dazu. Stimmt. Ja, und dann haben wir auf Platz 9 einen Titel, der auch bei uns beiden extrem gut ankam, auch in unserer Top-Liste eine Rolle spielte, von Conny Vogelmann bei Feuerland erschienen, die Astrobienen. Ja, das ist ja wirklich ein Spiel, was ich heiß und innig liebe, nach wie vor. Jetzt sind ja noch weitere Völker erschienen und neue Waben bei Feuerland. Astrobienen, auch hier habe ich fest mit gerechnet, dass das beim Deutschen Spielepreis eine Rolle spielt. Ich hätte es fast sogar ein bisschen höher vermutet, weil es doch extrem gut angekommen ist im letzten Jahr. Aber ja, mit Platz 9 ist es durchaus ja auch in den Top 10 und damit gut positioniert. Du bist auch ein großer Fan von dem Spiel, ne?
Ja, ich habe es auf Platz 4 gewählt in meiner Liste. Also insofern ist es ungefähr da gelandet, wo ich es auch erwartet hätte. Überhaupt bin ich sehr zufrieden, weil meine ersten 4 Plätze sind alle in den Top 10 vertreten.
Dann können wir ja gleich mal gucken, was du noch vermisst hast. Ich weiß es, aber können wir gleich mal hier das Geheimnis lüften, aber gehen wir es erstmal zusammen durch. Ja, Platz 8, was haben wir da?
Das ist Slay the Spire, das Brettspiel von Nice Games. Ja, ich habe nicht so richtig den Zugang dazu gefunden, muss ich sagen. Ich habe es ja gespielt, vor allen Dingen auf der Switch, also im digitalen Bereich. Und du hast ja die analoge Version auch zu Hause. Ich hatte sie mir auch mal von dir ausgeliehen. Und ja, ich habe es als relativ umständlich empfunden für das, was man eben dort da tut. Also einfach, weil der Verwaltungsaufwand natürlich viel höher ist als bei der digitalen Version. Aber der Vorzug ist natürlich, dass du es zu zweit, zu dritt, zu viert spielen kannst. Und das macht so besonders. Und das Spielprinzip finde ich total super. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Es ist ein Zeitfresser, ne? Wenn du das wirklich richtig, richtig forciert spielen willst und da wirklich weit kommen willst in deiner Entwicklung?
Ja, wenn du alle drei Akte spielen willst, möglicherweise kooperativ auch mit mehreren, das ist ja der große Reiz von Slay the Spire am Brettspiel, dann bist du da locker deine 7, 8, 9 Stunden beschäftigt. Aber das spielt man ja im Regelfall nicht so lange, sondern meistens spielt man irgendwie einen Akt, 2, 3 Stunden und dann ist meistens auch gut, dann speichert man das und macht an einem anderen Abend weiter. Ich habe auch Slay the Spire viel auf dem Tablet gespielt und finde das Brettspiel aber wirklich bockstark, weil erstens finde ich es eine sehr präzise Umsetzung des Digitalen, also lässt keine Wünsche offen und es ist eine schön runtergebrochene Version, also eine gute Umrechnung der Lebenspunkte beispielsweise oder der Stärkepunkte oder so, sodass der Verwaltungsaufwand, er ist natürlich da, aber der erschlägt mich jetzt nicht bei diesem Spiel, also das haben sie schon wirklich auf eine gute Weise gelöst. Ich habe ja Slay the Spire auch ein bisschen im Kennerspiel des Jahres auf der Empfehlungsliste erwartet, habe mir dann aber nochmal erstens sagen lassen und zweitens auch selber nochmal die Anleitung angeguckt und die war eben so geschrieben, dass das Spiel relativ unzugänglich war, wenn man wenig Spielerfahrung hatte, zumal wenn man die digitale Umsetzung vielleicht nicht kennt und das steht natürlich einer Auszeichnung beim Kennerspiel des Jahres im Weg. Deswegen freue ich mich sehr, dass es jetzt beim Deutschen Spielepreis hier genannt wird, denn anders als du habe ich einen Zugang dazu gefunden, aber eben insbesondere in dieser kooperativen Variante, weil ich das cool finde, dass man sich da eben abstimmt und dass eben nicht einer gegen die ganzen Monster kämpft, sondern dass wir eben mit mehreren kämpfen und da auch in unterschiedlichen Lanes kämpfen können und uns gegenseitig unterstützen können und so. Und das finde ich eben eine schöne, eine sehr reizvolle Umsetzung an der Stelle. Aber klar, wenn man sagt, die App oder die Switch reicht mir an der Stelle, dann ist das natürlich auch eine hohe Investition, dieses Spiel. Und dann sollte man einen Zugang finden dazu und sagen, ja, ich habe Spaß an so einem Boss-Battler, ich habe Spaß an ein bisschen Verwaltung, ich möchte gerne das kooperativ machen. Dann ist das schon eine prima Geschichte, ja.
Ja, vollkommen zu Recht. Also ich finde es auch wirklich super. Und wir hatten es ja auch im Orakel relativ weit vorne gesehen. Aber, ja,
absolut.
Ja, die Anleitung war es dann. Soll ich mal Platz 7 vorstellen? Ja,
das ist ein großes Highlight.
Ja, das liegt mir sehr am Herzen. Das ist bei mir auf Platz 2 in meiner Wahl gelandet. Blood on the Clock Tower, erschienen bei Funtails. Ja, muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Wir haben schon viel drüber gesprochen. Wir sind beide riesige Fans. Und für mich war so die große Frage im Vorfeld, wie sehr kann die Fanbase von Blood on the Clock Tower hier Einfluss nehmen? Und wie weit kann es hochpushen? Weil ja, eigentlich ist es ja so, entweder man vergöttert es oder man kann damit nichts anfangen. Das ist zumindest so meine Erfahrung in meinem Umfeld. Und ja, also es hat es dann wirklich geschafft in die Top 10. Ich hätte fast so erwartet, dass es sogar noch höher landet, aber dann hat es dann doch nicht ganz gereicht. Also dann konnte man da doch nicht genug Fans vielleicht aktivieren, die da ihre 5 Punkte geben.
Ja, es ist ja oft so, ne, dass in so einer Runde, wenn da so 10, 12, 15 Leute mitspielen, da gibt's ja Leute wie wir, die das durchaus häufiger spielen und auch selber anleiten und das auch besitzen. Und die haben möglicherweise nochmal einen anderen Zugang oder eine andere emotionale Bindung an so ein Spiel, als jemand, der dann gelegentlich mal in so einer Runde mit dabei sitzt und mitspielt. Und dann kann ich schon verstehen, wenn dann möglicherweise die Auswahl derer, die dafür abstimmen, dann etwas geringer ist. Aber ich bin überhaupt begeistert. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht so weit oben erwartet, weil ich dachte, es ist schon ein sehr großes Nischenprodukt. Klar war es eines der Spiele, die die Massen dieses Jahr begeistert haben. Ich habe ja auch in der Orakelfolge gesagt, es würde mich eigentlich freuen, wenn das so einen Sonderpreis bekommt oder eine Erwähnung oder so, weil es ja so ein Community-Ding ist. Aber ja, die Spiel des Jahres-Jury, die will ja mit ihren Empfehlungen auch Leute auf Spiele hinweisen, die geeignet sind für unterschiedliche Erfahrungslevel. Und da ist Blood on the Clock Tower also einige Kaliber drüber. Und insofern freue ich mich total, dass es hier seine Würdigung bekommt von Funtails, von Stephen Medway, die deutsche Variante bei Funtails eben erschienen. Ein fantastisches Spiel, was ich nicht oft genug spielen kann. Ich habe jetzt auch Geburtstag am Mittwoch und werde es dann da auch in einer Runde bei mir zu Hause spielen und freue mich da jetzt schon total drauf und hoffe, dass wir es hinkriegen, dass ich eine Runde leite. Und dann vielleicht noch jemand kommt, nämlich du, der dann die zweite Runde leiten kann. Aber wenn nicht, bleibt es bei einer, die ich leite. Das ist ja dann auch in Ordnung. Genau. Ja, Platz 6, da ist ja ein, da geht ja mir das Herz wieder auf. Da habe ich ja eines meiner großen Lieblingsspiele des Jahres, den ich auf Platz 2 meiner Top-Liste des Jahrgangs hatte, nämlich Civolution von Deep Print Games, beziehungsweise im Vertrieb bei Pegasus Spiele von Stefan Feld. Ja, das große, komplexe Expertenspiel, das es in diesem Jahr wirklich in mein Herz geschafft hat, weil wir aus ganz viel Würfelglück ganz viel sinnvolle Aktionen versuchen müssen zu machen und Fähigkeiten steigern können. Wir brauchen das Spiel nicht erklären, ne? Aber das ist ja wirklich das Spiel, was mein Herz total erwärmt hat, weil mich diese Herausforderung, die Civolution mir bietet, immer wieder aufs Neue packt. Und du hast es ja, glaube ich, die Tage auch ganz frisch mal wieder gespielt und spielst es, glaube ich, auch immer mal wieder solo, wenn ich das richtig sehe, oder?
Nee, also ich hatte ein, zwei Solo-Partien, glaube ich. Am Ende macht es mir einfach viel mehr Spaß, natürlich mit mindestens einem Mitspieler oder einer Mitspielerin. Ja, ich hatte es gestern mal wieder auf dem Tisch. Meine Frau hat sich erbarmt, wollte ich gerade sagen. Aber so schlimm fand sie es gar nicht. Sie hat am Anfang ein bisschen damit gefremdelt, sag ich mal. Aber mittlerweile findet sie es auch richtig gut. Und bei mir ist es auf Platz 3 gewählt. Also von mir ist es auf Platz 3 gewählt worden, weil ich es genauso sehe wie du. Also für mich ist das ein ganz, ganz großes Highlight dieses Jahr. Und es macht ja genau das, was ich so liebe an Spielen. Nämlich dieses, komm, ich schmeiß dir jetzt irgendwie ganz viele Optionen hin und jetzt guckst du mal, was du daraus machen kannst. Und wenn das nicht klappt, dann ja, hast halt nicht so viele Punkte. Und wenn es klappt, dann ist es umso schöner.
Ja, dann gab es ja auch einige Spiele, die im Rahmen des Spiel des Jahres erwartet worden sind bei den Nominierungen, beziehungsweise sogar bei der Auszeichnung. Als Spiel des Jahres nominiert war Platz 5, Faraway vom Kosmos Verlag von Johannes Goupy und Corentin Lebras. Das haben einige doch als Favoriten auch gesehen beim Kennerspiel des Jahrespreis. Da war mir eigentlich klar, dass es das nicht wird, weil ich dann doch den Wiederspielreiz nach etlichen Partien für etwas geringer erachte als beim späteren Siegertitel, der anspruchsvoller ist. Nichtsdestotrotz ist Faraway ein ganz großes Highlight. Auch bei mir spiele ich nach wie vor regelmäßig am Tisch. Ich spiele es auch regelmäßig auf der Boardgame Arena. Ich habe die erste Erweiterung jetzt im Rahmen der Messe, kommt ja zumindest auf Französisch, schon eine weitere, zweite Erweiterung noch mit dazu. Und mit Platz 5 ist Faraway, glaube ich, auch ganz gut positioniert in der vorderen Hälfte des deutschen Spielepreises. Völlig verdient und ich habe es dort auch erwartet, recht weit vorne. Wie war das bei dir?
Ja, habe ich fest mit gerechnet. Du hast alles gesagt, wir haben ja auch schon drüber gesprochen und bei uns kam es ja auch schon sehr gut weg. Wir hatten es ja bereits besprochen, als es noch im Französischen nur erhältlich war und nicht im Deutschen. Und ja, irgendwie war es klar, das wird hohe Wellen schlagen, sobald das im deutschen Raum, im deutschsprachigen Raum ankommt. Genau. Und ja, Platz 4 wird ja gerne verglichen mit Platz 5. Eigentlich, ja, warum eigentlich? Ist es beim gleichen Verlag erschienen, nämlich auch bei Kosmos. Das Spielprinzip ist ja ein völlig anderes von Castle Combo, denn das ist auf Platz 4 gelandet beim Deutschen Spielepreis von Gregory Grah und Mathieu Roussel. Ja, es ist so ein bisschen, also ich habe mich noch nicht richtig entscheiden können, was mir jetzt eigentlich besser gefällt von den beiden. Castle Combo spielt sich irgendwie so ein bisschen entspannter weg, Faraway ist auch ein bisschen mehr Gehirnschmalz drin, deswegen sind die ja auch in unterschiedlichen Kategorien gelandet. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, welches würdest du jetzt nach vorne setzen? Ja, also ich habe jetzt für keins von beiden gestimmt, könnte ich mich eigentlich nicht entscheiden, weil die doch beide so eine hohe Qualität haben in sich und immer wieder animieren, die eigene Punktzahl nochmal zu überbieten. Das finde ich faszinierend. Ich finde es eigentlich total langweilig, diese Punkte hat's, ja, die man oft in so Spielen hat, aber hier bin ich total herausgefordert und beide haben es geschafft, diese magische Grenze auf diese 100 Punkte zu setzen. Die willst du einmal erreichen. Ich habe es übrigens, Spoiler, in beiden noch nicht geschafft.
Oh, ich schon. In der Tat, habe ich schon geschafft. Aber also ja, ich finde Castle Combo so ein Tick vor Faraway, weil für mich ist Castle Combo ein bisschen abwechslungsreicher. Also bei Castle Combo kann ich verschiedene Strategien mal ausprobieren. Ich kann mal sehr konsequent auf Wappen gehen, einer Farbe oder verschiedene Farben zusammenbekommen. Ich kann die Schlüsselstrategie, nenne ich es jetzt mal, sehr weit ins Extrem fahren oder die Geldsackstrategie oder so. Je nachdem, was für Karten ausliegen. Und es ist ein bisschen verzeihender, finde ich. Und es ist ein bisschen abwechslungsreicher und lebendiger. Nicht zuletzt dadurch, dass ich eine größere Kartenauswahl habe und natürlich mit diesem Botschafter oder diesem Herold, den ich da verschieben kann, auch mir Karten auswählen kann und auch so ein bisschen die Strategie damit festlegen kann, nämlich die günstigeren Bauernkarten oder die etwas kostbareren Adelskarten, die dann aber vielleicht noch mal mehr Punkte bringen, oder wie kombiniere ich die miteinander. Und bei Faraway muss ich ja manchmal irgendwie mit den Karten auskommen, die da sind. Das ist dann manchmal Not gegen Elend. Wenn ich dann noch schlecht positioniert bin, kriege ich vielleicht nur Karten, die ich so gar nicht gebrauchen kann und das in einem sehr tighten Spiel, wo ich wirklich nur 8 Karten möglichst optimal platzieren will. Und diesen Kipppunkt von wann baue ich mir auf, welche Punkte ich bekomme und wann fange ich an, Karten zu sammeln, die es mir erlauben, diese Punkte noch wirklich einzufahren, diesen Kipppunkt optimal zu treffen. Das ist bei Faraway anspruchsvoller als bei Castle Combo. Finde ich beides reizvoll. Ich glaube, mir gefällt dieses Bunte und dieses bisschen Quirlige und dieses bisschen Übertriebene in der grafischen Gestaltung und dann eben auch in dem, wie gesagt, in diesem etwas Verzeihenderen bei Castle Combo gefällt mir auch ein Ticken besser. Deswegen finde ich es auch schön, dass es hier ein Platz weiter vorne gelandet ist. So, aber das ist ja subjektiv und so richtig vergleichen, finde ich, kann man die beiden nicht.
Nee, also spielmechanisch auf keinen Fall.
Gar nicht. Ne? Wir wollen hier einfach Karten auslegen, um Punkte zu optimieren. That's it. Und der Rest ist unterschiedlich.
Ja.
Ja, und dann haben wir die Plätze 1 bis 3. Die sind in alphabetischer Reihenfolge genannt. Das wollen wir gerne auch so fortführen. Und wir werden es erst erfahren Ende Oktober im Rahmen des Spiels, welcher Titel ganz vorne liegt. Und da können wir beide jetzt gleich mal nach Herzenslust spekulieren, was es ist. Ich glaube, der erste Titel hier ist keine große Überraschung. Das ist Bombusters von Pegasus Spiele von Hisashi Hayashi, also auch beim Deutschen Spielepreis unter den Top 3. Das ist ja, ja, ich weiß nicht, die Jury, die wird ja oft auch mal so ein bisschen kritisiert und gescholten für ihre Arbeit und alle sehen das immer ganz anders. Und trotzdem auch Dorfromantik, auch Skyteam, auch Cascadia waren beim Deutschen Spielepreis immer relativ weit oben prominent mit vertreten. Also ganz so schlecht scheint die Jury dann doch nicht zu arbeiten, wie manche gerne behaupten. Und auch Bombusters hier unter den ersten drei Plätzen ist für mich keine Überraschung, weil es durchaus ein Spiel ist, was fesselt, mit dem man sich lange beschäftigt, mit dem man auch viele verschiedene Runden gestalten kann, das wieder diese Ambition hat, Kästen zu öffnen, so ein bisschen diesen Kampagnenmodus durchzuspielen. Es bietet ein paar schöne Überraschungen, also es bricht auch immer mal wieder so diese eigene Struktur ein bisschen auf. Finde ich einen ganz hervorragenden Titel. Ich finde es als Spiel des Jahres herausragend gut. Hab mich sehr darüber gefreut und ja, glaube, beim Deutschen Spielepreis auch unter den ersten drei ist es gut aufgehoben. Wo es dann landen wird, da habe ich gleich eine Meinung. Aber ja, wie freust du dich denn über Bombusters beim Deutschen Spielepreis?
Ja, sehr. Also du hast jetzt alles gesagt, was man hätte sagen können dazu. Ich habe es da oben erwartet. Es ist keine Überraschung, finde ich. Das ist so ein typischer Spiel des Jahrestitel, der auch irgendwie in der großen, breiten Masse sehr gut ankommt. Also sowohl unter Familien als auch Vielspielenden. Ja, insofern keine Überraschung für mich. Und das gilt eigentlich auch für den zweiten Titel, der jetzt in diesen Top 3 zu finden ist, nämlich das Kennerspiel des Jahres. Endeavor die Tiefsee, erschien bei Frosted Games bzw. Board Game Circus und ist von Carl de Vizet und Jared Gray. Ja, Endeavor die Tiefsee, ein Titel, der jetzt mein Herz nicht im Sturm erobert hat. Ich besitze es auch mittlerweile selber. Ich mag es auch wirklich super gerne. Aber wir haben ja eben schon über ein paar andere Titel gesprochen, die so vom Anspruch her in eine ähnliche Richtung zumindest gehen. Und da konnte es für mich dann irgendwie doch nicht rankommen. Es ist halt ein bockstarker Jahrgang irgendwie gewesen, finde ich. Und wahrscheinlich wäre es vor 2-3 Jahren das absolute Überknallerspiel für mich gewesen. Dieses Jahr ist es so ein bisschen untergegangen in der Masse der hervorragenden Kenner- bis Expertenspiele. Aber also ich mag's total, deswegen habe ich es ja auch und besitze es auch und freue mich auch und ist auch in dem Fall keine Überraschung für mich und wahrscheinlich für dich auch nicht, oder?
Nee, und mein Herz ist da ein bisschen stürmischer mit diesem Spiel gewesen, weil ich wirklich das toll finde, dass ich das Spiel kooperativ, ich kann es gegeneinander spielen und ich kann es solo spielen und alle drei Spielebenen bieten mir genügend Fleisch, genügend Abwechslung, genügend Herausforderungen, genügend Möglichkeiten, mich da auszuprobieren und auszutoben. Das wird ja hinten raus auch echt schwer, dieses Spiel. Ich finde es toll, wenn man mal diese, ich sag mal, Kampagne, diese 10 Szenarien da durchspielt. Also für mich bietet das ganz, ganz viel. Ich war sehr positiv überrascht, dass das nominiert wurde. Also ich habe es auch erwartet, aber die Jury ist ja mitunter auch für Überraschungen gut. Und wenn ich das mal jetzt vergleiche mit einem Living Forest, mit einem Challengers, mit einem E-Mission, das waren so die der letzten Jahre, dann ist Endeavor die Tiefsee mit Abstand das komplexeste Spiel in dieser Phalanx oder in dieser Liste. Ich finde es aber gut, ne, weil der Kennerspiel des Jahresbereich, der ist ja nicht so trennscharf zu definieren. Das ist ja so ein bisschen eine Einschätzungsfrage. Und da finde ich Endeavor wirklich einen der stärksten, wenn nicht den stärksten Titel des Jahrgangs und freue mich total darüber. Und auch beim Deutschen Spielepreis habe ich durchaus erwartet, dass der unter den ersten drei liegt. Also hätte ich wetten müssen, dann hätte ich die drei, die jetzt unter den ersten drei liegen, auch genannt in der Tat. Und der dritte Titel ist ja dein großer Liebling des aktuellen Jahrgangs, ne?
Ja, ich bin nicht ganz unbeteiligt, dass er da oben gelandet ist, denn bei mir ist er halt auf Platz 1 gewesen.
Stimmen gekauft.
Ja, genau, richtig. Nee, ich glaube, alle, die uns regelmäßig zuhören, wissen sowieso, was jetzt kommt. Wir sprechen nochmal ganz kurz über SETI, über das wir schon sehr, sehr viel gesprochen haben. Erschien auch wieder bei CGE und Heidelberg im Deutschen und vom Senkrechtstarter Thomas Hollek. Ja. keine Überraschung. Also wenn es einen Expertentitel gibt, über den wirklich alle gesprochen haben, dann ist das SETI in diesem Jahr, weil es sowohl thematisch als auch spielmechanisch, ich bin der Meinung, das ist ein Meilenstein. Da werden wir noch in ein paar Jahren drüber sprechen. Das ist nicht so schnell totzukriegen und alles andere hätte mich jetzt komplett umgehauen, wenn das nicht da oben gewesen wäre. Und ich nehme auch schon gerade so ein bisschen vorweg, was ich denke, was am Ende gewinnen wird. Ich bin mal gespannt, was du jetzt sagst.
Ja, also ich bin ein Riesenfan von SETI. Ich habe es lange nicht so oft gespielt wie du, aber ich finde es ein ganz tolles Spiel, bin da jederzeit bei einer Runde dabei. Ich finde es etwas weniger abwechslungsreich, als manche sagen. Also ich finde, es wiederholt sich dann schon sehr in den Abläufen. Also es bietet mir gar nicht so viel Varianz, wie diese fünf Alien-Rassen suggerieren. Ich habe schon das Gefühl, ich mache immer irgendwie ähnliche Dinge. Die ich mache, mache ich gerne und die mache ich mit großer Freude. Aber mir ist das Spiel dann doch irgendwie auch ein bisschen zu gleichförmig, wenngleich ich ein großer Fan auch von SETI bin. Das soll jetzt gar nicht, will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Ich bin fest davon überzeugt, dass SETI gewinnt beim Deutschen Spielepreis. Also da rechne ich ganz fest damit. Das wäre für mich auch ein verdienter Sieger. Der einzige dieser drei Titel, der dem meines Erachtens gefährlich werden könnte, ist Endeavor die Tiefsee, weil der Deutsche Spielepreis natürlich auch ein bisschen dazu neigt, so die Seele der Kenner und Expertenspielenden oder der ich jetzt nenn's mal Fachleute in der Spieleszene und derjenigen, die gut informiert ihre Spielerauswahl treffen. Dafür ist da dieser Preis auch gedacht. Und da glaube ich, dass SETI da mit Abstand das Rennen machen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bombas das da auf Platz 1 liegt. Also ich glaube, die Reihenfolge ist, dass SETI relativ knapp vor Endeavor liegt und Bombas das dann einen stolzen dritten Platz mit nach Hause nimmt. Und das wäre für mich eine gute und auch überzeugende Liste.
Ja, das ist genau meine Vermutung und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich denke auch sogar, dass Heidebeer bzw. CGE dieses Jahr das Double macht. Nämlich auch im Kinderspielbereich, weil ja, ich habe es ja eben schon gesagt, ich vermute stark, dass eben die Vielspielenden auch natürlich mehrheitlich abstimmen für die Kinderspielpreise und deswegen haben wir eben diese Adaptionen da unten. Ja, und die kleinen Alchemisten ist schon so der komplexeste und ich nenne es mal in Anführungszeichen erwachsenste Titel, der da in den Kinderspielbereich zu finden ist. Und ich denke auch, dass der deutlich gewinnen wird an der Stelle und würde mich auch freuen. Also schönes Double für Check Games und Heidelbeer.
Ja, ist auch ein toller Titel, weil die kleinen Alchemisten, das evolutioniert sich ja im Laufe der Zeit. Das ist ja eine Kampagne, die immer anspruchsvoller wird, immer komplexer wird und die mir sehr viel Freude macht. Ich bin noch mittendrin. Wir spielen das zu Hause ohne Kinder. Also in Abwesenheit von Kindern spielen wir das als Erwachsene und haben auch da sehr viel Freude dran. Natürlich ist das auf der rein deduzierenden Ebene eine kleine Unterforderung oder so, aber es ist trotzdem ein ganz toller Titel. Die Sandburgen von Burgund hat mich überhaupt nicht überzeugt und Cascadia Junior habe ich noch nicht gespielt. Das habe ich dem Olli mitgegeben und werde dann demnächst mal eine Partie von spielen, aber da rechne ich auch mit den kleinen Alchemisten, weil ich glaube tatsächlich, dass auch die Spieleszene manchmal so einen Drang hat zu sagen, ach, wir belohnen mal ein bisschen die kleineren Verlage auch, also ein Kosmos oder ein Ravensburger, die sind so groß und so reich, da wollen wir doch mal einem kleinen Heidelbeer Games auch irgendwie eine Erfolg gönnen. Ich glaube, dass sowas auch eine Rolle spielen kann. Also so eine Sympathie für ja einen doch sehr sympathischen, durchaus nicht so riesengroßen Verlag. CGE war ja jetzt ein bisschen negativ in der Diskussion, über die Diskussion um Harry Potter Codenames. Ich glaube aber, dass sie dann mit ihrem zweiten Statement und ihrer Reaktion sich da ganz gut herausgebracht haben und insofern rechne ich damit, dass sie da rehabilitiert sind, zumindest in den Augen der meisten. Und ich glaube auch, dass die kleinen Alchemisten neben SETI dann das Rennen machen wird. Ja, aber es bleibt spannend. Wir wissen es nicht. Aber allein diese Spekulationen machen ja immer Freude. Und ich weiß genau, wenn wir dann an dem Mittwoch da sitzen werden bei der Pressekonferenz, werden wir aufgeregt sein. Und wenn dann auch nur ein Titel anders ist als erwartet, so, was, wie kann denn das sein? Und ach Gottchen, also da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja. Ja, geht mir genauso. Ich werd natürlich für einen handfesten Skandal sorgen, wenn SETI nicht gewinnt. Also da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen.
Ja, da rechne ich fest mit. Was wird's sein diesmal?
Ich überlege mir noch was, ne? Aber ihr solltet auf jeden Fall die Bühne im Blick behalten.
Ja. Und was dann passiert, wirst du nicht für möglich erachten.
Oh Gott, sollte das irgendjemand jetzt gerade von der Messe hören? Das ist ein Scherz, ja? Also bitte, bitte, nicht die Zulassung entziehen.
Ich hätte ganz große Freude, wenn dich der Sicherheitsdienst im Eingangsbereich kassiert, weil sie das für bare Münze nehmen und denken, oder dich besonders akribisch filzt, weil sie denken, du hast jetzt irgendwie faule Tomaten dabei oder Eier oder sowas, um dann den Robin und die Carol mit Schmutz zu bewerfen. Nein, ich glaube, das hast du nicht vor. Und wenn doch, dann werde ich es auf jeden Fall mit der Kamera festhalten.
Ich habe es nicht vor. Ich möchte es nochmal ausdrücklich betonen. Oh Gott, ich habe mich gerade echt in Schwierigkeiten gebracht.
Ja, das ist justiziabel, nicht wahr? Aber ich glaube, das können alle, die das hier hören, einordnen. Ja, ich freue mich auf den Deutschen Spielepreis, auf die Verleihung. Ich finde diese Liste völlig in Ordnung. Aber du hast gesagt, 4 deiner 5 Titel, die du gewählt hast, sind in dieser Liste. Ein 5. Titel, den du gewählt hast, den hast du vermisst. Was hast du denn draufgesetzt?
Ja, ich gebe auch zu, ich musste jetzt nochmal echt wirklich richtig in meinem Gedächtnis kramen, weil diese 4, über die wir jetzt gerade auch unter anderem gesprochen haben, dann doch, also für mich waren die ganz, ganz klar drin. Und der 5. Titel, da habe ich, glaube ich, so ein bisschen länger überlegt. Ich bin dann wieder drauf gekommen, es war The Gang von Cosmos, das ja auch relativ hohe Wellen geschlagen hat. Und ja, hätte ich durchaus, also hätte mich nicht überrascht, wenn es drin gewesen wäre. Ich meine, wir haben es ja gerade vorgelesen, natürlich eine bockstarke Konkurrenz einfach. Und ja. Ich bin mal gespannt auf die Gesamtliste, wenn die dann veröffentlicht wird, wo das dann gelandet ist, weil ich glaube nicht, dass das weit weg ist von diesen 10.
Ich bin gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es recht weit oben noch ist, so in den Top 20 oder so, weil das durchaus ein populärer Titel ist. Aber ja, alle können nicht rein, so ist es nun mal. Ich bin gespannt, was da kommt, was uns da erwarten wird. Und wir können auch alle Hörerinnen und Hörer jetzt beruhigen, die sagen, Mensch, ihr habt so lange nichts gemacht, rezensiert ihr nicht mehr, habt ihr euch zerstritten? Nein. Die Urlaube waren schuld, dann hast du dich ein bisschen erkältet, ich war beruflich unterwegs, unsere Urlaube haben sich komplett überschnitten, aber wir haben jetzt eine Auswahl getroffen der Spiele, die wir rezensieren, haben sie auch beide schon ausreichend gespielt, werden jetzt eines davon nochmal gemeinsam spielen für einen vertiefenden letzten Eindruck und dann werden wir in allzu bald schon eine Rezensionsfolge aufnehmen. Ich werde auch eine mit dem Stefan Zerlik aufnehmen in den nächsten Tagen, also da kommt ein bisschen was. Ich war jetzt aber auch intensiv in Recherchearbeit für das 150. Sonntagsfrühstück intensiv involviert. Also wir haben im Hintergrund viel gespielt, viel gearbeitet und da wird jetzt im September und Oktober einiges an Folgen kommen. Es wird natürlich auch eine Vorfreude-Essen-Folge geben hier. Ihr werdet bei den Anonymen Ludoholikern auch eine machen, nehme ich an. Und insofern
genau so ist es.
Wird der Content hier kommen. Ich habe schon ein Interview mit dem Robin de Kleur aufgezeichnet von der Messe und über die Messe mit dem Andreas Becker, dem ehemaligen Chefredakteur der Spielbox, habe ich ein Interview aufgezeichnet. Also da könnt ihr euch auf einiges freuen. Da kommt ein bisschen was und ja, bis dahin wünsche ich erstmal, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt inspiriert, inspiriert andere und das letzte Wort hat natürlich auch heute wieder der skandalöse für den Deutschen Spielepreis sich schon in Gefechtsstellung bringende Stefan Hanf.
Jetzt sag das nicht die ganze Zeit, jetzt muss ich es nochmal klarstellen. Also, wenn jemand das eben nicht mitbekommen hat, es war ein Scherz. Ich werde ganz brav sein. Wir sehen uns.